Hohelied, Strophe 2. Ich bin eine Blume von Sharon, eine Lilie der Täler. Wie eine Lilie unter den Dornen ist meine Geliebte unter den Töchtern. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den Söhnen. In seinem Schatten saß ich so gern, und seine Frucht war meinem Gaumen süß. Er führte mich ins Weinhaus, und die Liebe ist sein Banner. Stärkt mich mit Rosinenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen und Hindinnen des Feldes, erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt. Da ist die Stimme meines Geliebten. Siehe, er kommt, er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder dem jungen Hirsch. Mein Geliebter spricht zu mir: Mach dich auf, meine Freundin, komm her, meine Schöne. Denn siehe, der Winter ist vorüber, der Regen hat sich davongemacht. Die Blumen zeigen sich auf dem Land, die Zeit des Singvogels ist da. Die Stimme der Turteltauben lässt sich hören in unserem Land. Am Feigenbaum röten sich die Frühfeigen und die Reben verbreiten Blütenduft. Komm, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, komm doch. Meine Taube in den Felsklüften, im Versteck der Felswand, lass mich deine Gestalt sehen und deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und lieblich ist deine Gestalt. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Bis der Tag kühl wird und die Schatten fliehen, kehre um, mein Geliebter, sei gleich der Gazelle oder dem jungen Hirsch auf zerklüfteten Bergen. Amen. Mein Gebet. Herr, gib uns Verstand und Herz, dein Wort zu begreifen. Leg dein Wort in unseren Geist und in unser Herz und schaff dir selbst etwas zu deiner Ehre. Amen. Liebe Gemeinde und liebe Braut des Herrn, das Hohelied singt hier in zwei Strophen von zwei Liebenden, also in der zweiten Strophe jedenfalls. Allerdings ist es nicht der Liebesbund zwischen König Salomo und seiner Schulamit, auch nicht der zwischen Mann und Frau. Es geht hier um den Liebesbund zwischen Christus und seiner Braut, der Gemeinde. Und damit sind wir an für sich persönlich betroffen, insofern wir in seine Gemeinde eingebunden sind. Bund und eingebunden sind miteinander verwandt. Die Vergleiche, die hier gestellt werden, die sind liebevoll und poetisch. Er ist gleich Lilie, Apfelbaum und junger Hirsch. Sie ist Lilie und Taube. Und das sind Vergleiche, die wir jetzt nicht unbedingt so ernst nehmen müssen. Ich bin zwar gern ein junger Hirsch, lieber als ein alter Hirsch, aber ja, das sind Vergleiche. Wir sollten allerdings dreierlei wörtlich nehmen oder ernst nehmen. Erstens die Dornen und das Liebesbanner, zweitens das Erwecken der Liebe und drittens das Fuchsen der Liebe. Ich komme zum ersten Punkt, die Dornen und das Liebesbanner. Er stellt sich vor als Blume von Sharon, als Lilie der Täler. Sharon, das ist eine Gegend in Galiläa, zu der auch Nazareth gehörte. Und er ist hier offensichtlich schön. Blumen, Lilie, schön. Aber er ist auch schwach. Und, naja, er nennt seine Geliebte auch Lilie. Also Geliebte, da sagt er wieder dieses schöne Wort, Raya. Sie ist Raya, das ist meine Geliebte. Und Raya stammt an für sich vom hebräischen Begriff des Hirten. Der Hirte ist Ra'a. Und jetzt die Reihe ist vom Hirten behütet, und zwar sorgsam und liebevoll. So nennt er sie. Jetzt allerdings sind denn doch beide unter den Dornen als Lilien. Wie kann er sie da behüten? Ja, sie sind beide unter den Dornen. Ihre Schönheit und Liebe ist von den Dornen gefährdet. Ja, und wenn es hier um den Herrn Jesus Christus geht, und es geht um ihn, dann ist er auch von den Dornen betroffen. Und wir sehen im Neuen Testament, wie Jesus Christus schön war im Geist und in der Seele. Allerdings seine äußerliche Erscheinung war wohl nichts Besonderes. Am Ende, am Kreuz, war er hässlich. Jesaja 53 sagt das. Und es sagt, er war hässlich, weil er von den Sünden seiner Geliebten verunstaltet war. Wir sehen seine Geliebte, die Gemeinde. Sie ist schön, Lilie. Sie ist schön, wenn sie mit ihm verbunden ist. Ihre Seele und ihr Geist, beide werden seinetwegen und durch ihn schöner. Ihr äußerliches Ansehen ist allerdings nicht so großartig wie die damals und heute anderer religiöser und auch weltlicher Organisationen und Betriebe. Beide, Christus und Christen, sind Lilien unter Dornen. Und wer sie sieht, sieht ihn. Wer sie hört, hört ihn. Wer sie verachtet, ignoriert oder verfolgt, tut das auch mit ihm. Das ist Apostelgeschichte 9,4 und auch Lukas 10,16. Da ist es geschrieben. Ja, er ist jetzt herrlich. Und wir sehen ihn nicht, aber er hat seine Herrlichkeit ihr gegeben. Und diese Herrlichkeit, die er ihr gegeben hat, die sehen wir auch nicht so ganz. Sie wird erst dann bei ihm und bei ihr sichtbar, wenn er wiederkommt und wenn die Hochzeit des Lammes ist. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann ist auch die Braut vollkommen. Nicht mehr unter Dornen, nicht mehr unter Sünden. Der Herr Jesus spricht von den Dornen in Lukas 8, 14. Sie sind nicht nur die Probleme, die von außen herkommen, sie sind auch inwendig, diese Dornen. Und er sagt dort, dass die Dornen zermürbende Sorgen sind, Habsucht und dann die Vergnügungen sein können. Und die können das Blühen und das Fruchten von Gottes Wort verhindern. Diese Dornen verhindern auch, dass die Braut auf seine Stimme hört. Sie wenden ihr Herz von ihm ab. Das sind Dornen. Egal. Ja, okay, Dornen. Aber das ist etwas, was nicht nur die Gemeinde hat. Probleme hat man in der gesamten Welt. Egal ob gläubig oder ungläubig, man hat immer Probleme. Allerdings bei Gläubigen stellen die Probleme oder diese Dornen ihre Liebe und Treue auf die Probe. Das muss so sein, diese Probe. Die Probleme müssen sein, die Dornen müssen sein. Allerdings muss es nicht sein, dass ihr Glaube und ihre Liebe zu ihm aufhört. Das muss nicht sein. Denn dann haben die Dornen gewonnen. Er hilft ihr von den Dornen, indem er sie unter sein Wort ruft und damit unter seine tätige Fürsorge ruft. Vers 3 sagt, wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den Söhnen. In seinem Schatten saß ich gern und seine Frucht war meinem Gaumen süß. Er brachte mich ins Weinhaus und die Liebe ist sein Banner über mir. Stärkt mich mit Rosinenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Also Baum ist nicht gleich Baum, deren Früchte sind auch nicht gleich. Ich esse lieber Äpfel, lieber als Tannenzapfen. Und in diesem Vergleich, der hier ist, ist der Geliebte nicht so kratzig wie eine Tanne und seine Früchte sind besser als die des Waldes. Und der nächste Vergleich ist etwas üppig. Er führt sie ins Weinhaus. Wein ist an für sich in Maßen ein Zeichen des Segens, das aber in Massen zum Fluch wird. Er bringt sie ins Weinhaus. Das erinnert an Apostelgeschichte 2,47. Der Herr aber tat zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und da in der Gemeinde, da sind seine Früchte, da ist das Gute, das er gibt. Und da wird auch seine Geliebte an für sich beglückt und versorgt. Er bringt, er tut hinzu. Es ist nicht unsere Wahl. Und das ist gut so, dass er das tut, denn auf mich ist nicht viel Verlass. Er tut das. Ja, und wo er hinbringt oder hinzutut, da ist auch sein Banner der Liebe. Also jetzt Banner der Liebe, das klingt schön. Was ist ein Banner? Das ist ein Banner. Es zeigt, es repräsentiert das, was für Kirche oder auch für ein militärisches Kommando. Das sind unsere Gebirgsjäger. Das Banner repräsentiert etwas. Und bei ihm ist es die Liebe. Das ist es. Der Jesus selbst hat nichts Eigennütziges getan. Er hat nichts Böses getan. Er hat alles aus Liebe für seine Braut getan. Ausschließlich. Aus Liebe ließ er sich für ihre Makel richten. Aus Liebe bezahlte er ihre Schulden bei Gott. Und er gab ihr aus Liebe seine Gerechtigkeit und seine Reinheit. Dass er sein Leben für sie gab, versichert, dass er sie wirklich liebt. Johannes 13, 1. Und hier haben wir einen kleinen Nebensatz. Und eine Aufforderung für Männer. Männer sind nach Epheser 5, 25 aufgefordert, ihr Leben für ihre Frauen hinzugeben. Auch wenn die Schwächen hat. Zurück zur Braut Jesu. Was immer ihr begegnet, wie verlassen sie sich fühlt, wie sehr sie sich schämt, sie soll wissen, sein Liebesbanner ist über ihr genannt. Sie soll sich von seinen Liebesgaben nähren. Und das ist wieder ein Hinweis auf die Gemeinde, Apostelgeschichte 2,42. Da sind die Liebesgaben aufgezählt. Es sind vier. Erstens Gottes Wort. Zweitens die Gemeinschaft untereinander. Liebesgemeinschaft. Drittens das Siegel der Erlösung und seiner Fürsorge. Das Abendmahl. Und viertens das Gebet. Er bittet für sie erfolgreich. Einmal bezüglich ihrer Sünden, zum Zweiten, dass sie bewahrt bleibt. Und sie geben Antwort. Das sind die Liebesgaben. Sie ist krank vor Liebe, steht da. Nicht, weil er nicht da ist, sondern weil sie... Also nicht, weil er nicht da ist. Wir kennen das Gefühl vielleicht. Wir haben den Liebeskummer sicher schon erlebt, wenn man nicht gemeinsam ist mit dem, den man liebt. Oder den, der, die man liebt. Das ist etwas Altbekanntes und es macht schwach und bekümmert sehr. Hier aber ist es nicht so gemeint. Sie ist krank in der Liebe. Sie weiß, dass ihre eigene Liebe zu ihm nicht dem entspricht, was er für eine Liebe für sie hat. Sie ist wirklich krank. Sie gibt da nicht viel her. Das ist hier gemeint. Und ja, im Innersten liebt sie sich selbst. Und natürlich das, was ihr was bringt. Und ihn, Gott, den Herrn Jesus, ja, ja, doch, aber nicht so, so sehr. Jesaja 53 sagt, ihr habt aber ihre Krankheit getragen und er heilt sie. Er hat auch diese Liebeskrankheit getragen, ihre mangelnde Liebe. Domenico Feti hat ein Bild vom Gekreuzigten gemalt und darunter stand, oben der Gekreuzigte, und darunter stand, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und als der junge Graf von Zinzendorf auf Studienreise war, hat er sich auch dieses Bild angesehen und dann wurde davon so getroffen, dass er sein Leben, auch seine Güter ihm zur Verfügung gestellt hat. Er hat Flüchtlinge, Glaubensflüchtlinge aufgenommen, hat ein Dorf gebaut und hat es Herrenhut genannt. Herrenhut klingt gut, der Herr behütet. Das ist dann für sich das, was Raya auch bedeutet. Der Herr behütet seine Geliebte. Und er hat diese Losungen eingeführt, die ich jeden Tag lese. Er hat zudem noch Gemeinschaften und Gemeinden gegründet. Er hat die Mission wieder ins Leben gerufen, hat Missionare bis nach Übersee gesandt. Und ja, er hat diese Liebe des Herrn erwidert. Also die Herrnhuter-Losungen, die lese ich jeden Morgen und die unverdiente Liebe des Christus beschämt mich jeden Tag. Ich bin krank vor Liebe. Zweiter Punkt, das Erwecken der Liebe. Vers 7, ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, erregt oder reizt nicht die Liebe. Erweckt sie nicht, bis es ihr gefällt. Da ist die Stimme des Geliebten. Siehe, er kommt. Also manche sagen, das ist jetzt die sexuelle Liebe. Man soll sie nicht zu früh erwecken, auch wenn der Körper schon längst dazu fähig ist, aber die Seele ist noch nicht dazu fähig. Und das ist sicher wahr und Gott ist auch Gott sagt auch, dass die sexuelle Liebe in die Ehe hineingehört, aber jetzt, das ist hier nicht gemeint. Erweckt die Liebe nicht oder reizt sie nicht. Sie bittet die Geschwister, die Töchter Jerusalems, und gemeint ist damit, die Glaubensgeschwister sollen das nicht tun. Sie sollen die Jungen im Glauben nicht überfordern, von ihnen nicht verlangen, dass sie denselben Glauben haben, der schon bewährt ist. Das haben die Jungen nicht. Die müssen selbst wachsen in der Liebe zum Herrn Jesus Christus. Und da gehören, und das ist mit Vorschriften nicht zu machen. Fordert nicht zu viel von ihnen, von den Junggläubigen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, sie warnt hier vor den Forderungen an den Herrn. Wenn du schon ein Gott der Liebe bist und Liebe dein Banner ist, ja, dann musst du doch, dann musst du das tun und musst du das tun und musst du das tun und zwar schnell. Denn du siehst ja die Not. Das ist deine Forderung an ihn. Ja, er liest ihre Wünsche von den Augen ab, das tut er. Er weiß, was sie will. Matthäus 6, Vers 8 sagt es. Aber es ist nicht immer gut, was sie will. Und er wird nicht auf ihre Stimme hören. Forderungen an Gott, ja, das kann man in der Politik machen, aber an Gott, da musst du nichts fordern. Da muss man nichts fordern. Und er muss nicht, aber Gott sei Dank tut er. Und er tut zwar alles, was gut ist. Und er sagt alles, was gut ist. Und da können wir nur dankbar sein. Ihre Wünsche sind nicht immer gut für den Liebesbund. Und es ist auch nicht immer die rechte Zeit zu tun, das zu tun. Reizt ihn nicht. Bei diesem erregt und weckt die Liebe nicht, ist die Reizbarkeit, also reizt ihn nicht. Das ist nicht gut. Was aber gut ist, und das ist sehr gut, ist die Stimme des geliebten Herrn, die hier angesprochen ist. Die ist positiv reizvoll und reizt die Braut heraus, zu tun, was er sagt, ihm zu vertrauen. Ich mach's schon gut. Besser, als du vielleicht bitten kannst. Und damit kommen wir jetzt zu den Füchsen. Und wir sind immer noch unter den Dornen. Vers 15. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben. Denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Das ist ein Befehl an sich selbst. Der Weinberg ist, wie Jesaja und der Herr Jesus Christus sagen, seine Gemeinde. Aber wer sind die Füchse? Also, Füchse sind schöne Tiere. Wenn ich durch die, hey Füchse, wenn ich durch die Wälder, die Berge hochlaufe, dann sehe ich manchmal einen Fuchs. Ich sehe ihn, bevor er mich sieht, denn wenn er mich sieht, dann ist er schon weg, außer er ist krank, er hat Tollwut. Dann habe ich Angst, wenn er nicht wegläuft. Füchse, die nicht weglaufen, haben Tollwut, sind kurz vor ihrem Tod und sind gefährlich. Aber die Füchse sind schöne Wesen, auch die Kleinen, besonders die Kleinen. Aber hier soll man sie fangen. Und wofür stehen sie jetzt? Sie sehen lieb und hübsch aus, aber sie verderben. Wofür die Füchse stehen, das sind die Sünden, die die Gemeinde und damit den Weinberg und die Beziehung zum Herrn untergraben und verderben. Fangen bzw. ergreifen kommt in der Bibel nicht sehr oft vor. Im Neuen Testament finden wir das Ergreifen oder das Fangen 12-mal. Und es ist alles negativ. Achtmal will man den Herrn Jesus, dreimal will man seine Braut zum Bösen ergreifen, fangen. Einmal in Offenbarung 19,20, als bei der Hochzeit des Lammes mit seiner vollendeten Braut, ja, da wird jetzt das Böse gefangen. Das ist das einzige Mal, aber da wird das Tier mit dem falschen Propheten gefangen und in die Hölle geworfen. Füchse machen kaputt. Sie sehen zwar gut aus. Große Füchse und kleine Füchse verkörpern die Sünde. Und sie sollen deswegen auch ergriffen werden, damit sie die jeweilige Person und die Gemeinde nicht verderben. Was sind große Füchse? Große Sünden. 1. Korinther sagt, dass Unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Lüstlinge, Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, Trinker, Lästerer, Räuber Gottes Reich nicht erben. Große Sünden. Aber Gott sei Dank heißt es dann weiter, das sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid gereinigt, gerechtfertigt, geheiligt worden durch den Herrn Jesus Christus und Gottes Geist. Hat es gut gemacht. Hat gut gemacht. Das heißt so viel wie, dass Gott seinen einzig geliebten, rein guten Sohn an unserer Stelle gerichtet hat. Dafür wurde der Herr Jesus hässlich am Kreuz, beladen mit der Sünde seiner Braut. Der Matthias Grünewald hat diesen am Isenheimer Altar diesen Christus mit Krankheiten, also mit Alkohol und Geschlechtskrankheiten gemalt. Er hat das zuvor analysiert, er hat das gesehen. Er hat Jesaja 53 wörtlich genommen und hat im Leichenhaus die Säufer und die Syphiliskranken angesehen und hat sie ihm angemalt, beladen von der Sünde, den großen Sünden seiner Braut. Zweitens heißt es, ja, wenn er das getan hat, wenn er sie getragen hat, dann ist die Braut jetzt rein. Ihre Sünden waren einmal. Jetzt ist sie sein und jetzt ist sie rein. Ist von ihm ergriffen und ihre großen Sünden sind vergeben und weg. Strich drüber. Sie ist heilig. Aber die kleinen Füchse, das sind kleine Sünden. Sie verderben die Gemeinde, die erste Liebe, wie der Herr Jesus an die Gemeinde in Ephesus schreibt. Er sagt dort in Offenbarung 2, du hast viel ertragen, hast Ausdauer und um meines Namens willen hast du dich abgemüht und dich nicht entmutigen lassen. Wunderbar. Aber du hast die erste Liebe verlassen. Er meint damit nicht die direkte Liebe zu ihm. Sie hat sich sehr abgemüht, diese Gemeinde. Er meint die indirekte Liebe. Die haben sie verlassen. Die Liebe zu sein, zu den Geschwistern, zur Gemeinde. Der Jesus sagt dem Weinberg in Johannes 15, bleibt in meiner Liebe. Und er sagt, liebt einander, so bleibt ihr in meiner Liebe. Kleine Füchse, kleine Sünden sind gehässige Worte, das sind Hinterhältigkeiten, die zulasten der anderen gehen und sie sollen bereinigt werden. Denn sie machen eine Barriere. Sie holen eine bittere Wurzel hervor. Sie produzieren bittere Wurzeln. Sie sollen bereinigt werden, und zwar gegenüber den Geschwistern und natürlich auch gegenüber Gott. Und das geht nicht ohne Bitte um Vergebung und ohne Taten der Liebe geht da auch nichts. Ich komme zum Schluss der Strophe und der Predigt. Vers 16 sagt, mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Bis der Tag kühl wird und die Schatten fliehen, kehre um, mein Geliebter. Mein Geliebter, da ist wieder das Wort Dodi. Er hütet und nährt die Shoshanas, die Lilien. Er ist selbst eine. Sie fängt ihre Füchse und ist wieder ganz sein. Und er ist wieder ganz der ihre. Kehr um, mein Geliebter, wende dich mir zu. Das tut er dann furchtbar gerne. Und die Schatten, die fliehen weg. Amen.